Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir versammeln uns im Namen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir kommen innerlich noch einmal zur Ruhe und lassen uns durch ein Musikstück auf den Gottesdienst einstimmen. Liebe Geschwister, warum schuf Gott die gesamte Schöpfung in 7 Tagen? Ich meine, Gott hätte doch alles auch in einem Augenblick schaffen können. Warum hat Gott alles Stück für Stück in 7 Tagen geschaffen? Ich denke, Gott wollte uns dadurch ein Muster für unser Leben mitgeben. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Warum schuf Gott die Welt am Anfang in Dunkelheit, bevor er das Licht machte? Ich denke, auch hier sehen wir ein Muster, auf das sich Gott sogar später in seinem Wort bezieht. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Gott sprach am Anfang sein Wort in die Dunkelheit. Es werde Licht, und es wurde Licht. Die Schöpfung war danach bis zum Sündenfall sehr gut. Und nach dem Sündenfall herrschte die Sünde über die Menschen. Die Bosheit verdunkelte seitdem die Herzen der Menschen. Wenn jemand zum Glauben kommt, also eine neue Schöpfung des Menschen geschieht, spricht Gott mit seinem Wort in das dunkle menschliche Herz. Und es wird Licht. Der Heilige Geist überführt durch das Wort den Menschen von seiner Sünde und lässt ihn an Christus glauben. Ähnliches sehen wir zum Beispiel an dem Apostel Paulus. Er verfolgte die Christen, bis ihm vor Damaskus Jesus Christus, das lebendige Wort, begegnete. Jesus erleuchtete sein Herz, so dass er eine Neuschöpfung wurde. Sein Leben wendete sich um 180 Grad. Er wurde vom Verfolger der Christen zum Apostel für die Heiden und damit auch selbst zum Verfolgten. Liebe Geschwister, durch so einen Vorgang seid ihr auch völlig neu geworden. Wir haben erkannt, wir sind Sünder. Wir haben Buße getan und tun es tagtäglich wieder. Wir wissen, Christus hat für unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Freigesprochen von unserer Schuld erwarten wir das ewige Leben in Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus. Und wir stellen unser ganzes Leben Christus in den Dienst, damit eben sein Licht, das uns schon erleuchtet hat, eben durch uns leuchtet und auch andere Menschen gerettet werden. Als Leib Christi kommen wir regelmäßig zusammen, um uns eben auch gegenseitig im Glauben zu stärken und gemeinsam unseren Herrn und Gott anzubeten. Und das tun wir auch heute Morgen. Wir kommen hier zusammen und wir werden nachher in der Predigt von Klaus noch einiges darüber hören, ja, über diese berechtigte Hoffnung, die wir in Christus haben. Ich bete mit euch, bitte steht dazu auf. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns von der Sünde befreit hast. Du hast Licht in unsere dunklen und boshaften Herzen geschenkt. Wir durften unsere Not erkennen, dass wir aufgrund unserer Sünde Christi Opfer am Kreuz brauchen. Danke, Herr, für unsere Errettung in Christus. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Wir sind Kinder des Lichts. Danke, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest, damit eben dein Licht durch uns hindurch scheint und andere Menschen gerettet werden. Herr, bewirke du durch deinen Geist, dass wir mehr und mehr im Glauben wachsen, damit wir eben ein gutes Zeugnis sind zu deiner Ehre und damit andere Menschen dich an uns erkennen. Danke, Herr, dass du uns auch heute Morgen hier im Gottesdienst wieder stärkst. Und wir können hier gemeinsam zusammenkommen, um dich anzubeten und auf dein Wort zu hören. So segne du die Predigt von Klaus, dass er dein Wort in aller Klarheit verkündet und wir einfach auch offen dafür sind, für das, was du uns sagen willst, damit dein lebendiges Wort uns verändert, uns im Glauben voranbringt. Danke, dass du bei allen Glaubensgeschwistern bist, weltweit. Du siehst ganz genau, wie es jedem einzelnen von unseren Geschwistern geht. Und ja, du siehst, wer krank ist oder verfolgt wird. Danke, dass du ihnen ganz nahe bist und lass sie das auch spüren. Gebe ihnen Stärke und Hoffnung. Segne auch die Gemeinschaft im Anschluss des Gottesdienstes. Ich danke dir dafür. Amen. Bevor wir auf das erste Lied der Band hören, möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen. Heute Morgen ist spontan die eigentlich geplante Band ausgefallen, krankheitsbedingt. Und im ersten Gottesdienst waren Juna und Regina bereit, spontan eben Musik zu machen. Jetzt hat sich da noch ein bisschen was getan. Jetzt sind Jesko und Rita spontan dazugekommen. Ja, einen herzlichen Dank, dass ihr da so einspringen konntet und ja, euch da uns da so dient. Ja, und wir können eigentlich mal klatschen dafür, oder? Ja, jetzt hören wir auf das erste Lied, und zwar aus der Mappe Nummer 173, das Reformationslied. Ja, ich begrüße auch alle Gäste noch einmal ganz herzlich. Wenn sich ein Gast kurz vorstellen möchte oder jemand Grüße mitgebracht hat, dann wäre jetzt Gelegenheit, das weiterzugeben. Vielen Dank. Emanuel überbringt Grüße aus einer Gemeinde in Walsrode. Herzlichen Dank. Okay, ich soll noch herzliche Grüße von Evi weitergeben und sie bedankt sich ganz herzlich für eure Gebete. Und ich habe Grüße aus Berlin. Rita, Jesko, Regina und ich, wir hatten dieses Wochenende wieder Bibelschule und die Geschwister von dort grüßen die Gemeinde ganz herzlich. Dann gab es in der vergangenen Woche 3 Geburtstage in der Gemeinde und im Freundeskreis. Darunter sind Josephine, Michelle und Saskia. Ich sehe alle 3 gerade nicht hier, aber bitte richtet herzliche Grüße von der Gemeinde aus. Ich habe auch einen Bibelvers, der ist ja für die Geburtstagskinder gut, aber auch für die ganze Gemeinde. Der steht in 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Nun gibt es noch ein paar Bekanntmachungen aus dem Gemeindeleben. Und als erstes bitte ich Michael vorne, er ist der erste Vorsitzende vom Jesuszentrum und er möchte die Gemeinde zu einer Veranstaltung einladen.
Guten Morgen. Ja, ich wollte euch einladen. Wir haben Infoabend am Sonntag, dem 24. Dazu habe ich nochmal ein Bild mitgebracht, ein altes Bild vom Jesuszentrum, wie es mal früher aussah. Und dann habe ich eins mitgebracht, wie es heute aussieht. Das ist auch da. So. Und ja, der Infoabend soll einfach mal, was wir so gemacht haben, was wir machen und ja, was das Jesuszentrum eigentlich ist, warum es diesen Namen trägt. Das ist eben der Sonnabend um 19.30 Uhr. Da kann man dann genau Informationen kriegen. Und sollte durch Corona wir eine Ausgangssperre kriegen, wird der Termin um eine halbe Stunde vorversetzt, damit die Leute auch rechtzeitig wieder nach Hause können. Und ja, wer da Interesse hat, kann sich auch nochmal an Ewald wenden oder an mich wenden. Ich bin gleich nicht mehr da, aber Ewald ist nachher noch da, wenn da noch Fragen sind. Ja, könnte man sich, Ewald, kannst du mal kurz aufstehen, damit du dann... Gut, aber normal würde ich mich freuen, wenn ich euch am Samstag dann sehen könnte. Bis dann.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch schon ganz gespannt, mal ein bisschen zu hören, wie Gott doch hier in Verden durch das Jesuszentrum wirkt. Ich sollte meine Maske auch abnehmen, dann versteht man mich auch besser. Genau, ich bin auch gespannt, vom Jesuszentrum zu hören. Man bekommt ja vieles hier in der Gemeinde gar nicht mit. Die sind ja eigentlich schon so lange hier in Verden und machen treu ihren Dienst. ja, gibt es bestimmt einiges zu hören und zu sehen. Im Anschluss des Gottesdienstes steht auch wieder unser Gebetsteam für euch bereit, wenn ihr mit unseren Geschwistern beten wollt, ein Anliegen habt, egal ob es groß ist oder klein, könnt ihr sie gerne ansprechen. Diesen Dienst tun heute Karl-Heinz Ratz und Gisela Klaassen. Also im Anschluss des Gottesdienstes werden sie sich hier aufhalten, sprecht sie gerne an. Sie freuen sich, mit euch zu beten. Im Anschluss des Gottesdienstes könnt ihr auch wieder eure Kollekte in die dafür vorgesehenen Behälter werfen. Die Kollekte ist allgemein für die Gemeindearbeit bestimmt und die Behälter sind im Foyer an der Säule. Ja, ich bete jetzt noch für die Kollekte. Wir verneigen uns. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem es uns so gut geht, wir von allem mehr als reichlich haben und eben auch so etwas abgeben können, um dein Reich zu bauen. Segne du die Geber, die Gaben und eben auch die Verwaltung. Ich danke dir dafür. Amen. Okay, ein kleiner Nachtrag noch. Die Band ist spontan eingesprungen, aber auch die Beamer-Techniker. Also im ersten Gottesdienst war Olaf spontan bereit, den Dienst zu tun und im zweiten Gottesdienst macht das Micha. Auch an die beiden einen herzlichen Dank. Man sieht das gar nicht, aber auch da sind überall Geschwister am Werk. Und jetzt wollen wir uns speziell Zeit nehmen, um Gott eben anzubeten, ihn zu loben, zu preisen, auch wenn wir das nicht aktiv machen können, indem wir eben mitsingen. Aber wir sind mit dem Herzen voll dabei und schauen auf Gott und freuen uns an dem, was uns durch die Lieder eben auch neu bewusst wird. Wir beginnen mit dem Lied aus dem blauen Liederbuch Nummer 45, Lobe den Herrn.
Und herzlichen Dank für die schönen Lieder. Ich hätte, glaube ich, noch eine Stunde zuhören können. So schön war das. Ja, danke dafür. Am Anfang will ich noch beten. Wir bleiben dazu sitzen. Ja, lieber Vater im Himmel, allmächtiger Gott, wir haben gerade gesungen, mit offenen Herzen stehen wir vor dir oder sitzen wir vor dir. Schenk du uns wirklich, dass wir offene Herzen haben und bekommen für dich, für deinen Heiligen Geist, für dein Wort, für dein kostbares Wort, aber auch für neues Leben, das du uns geben willst, Herr. So segne jetzt auch diese Predigt, dass meine Worte nicht leere Worte sind, sondern dass du sie füllst mit Geist, mit deinem Geist und dass du uns dadurch segnen kannst. Amen. Ja, liebe Glaubensgeschwister, seit über einem Jahr nun befinden wir uns sozusagen in einer Corona-Dauerkrise, könnte man fast sagen. Und bislang ist ein Ende dieser Corona-Krise noch nicht in Sicht. Nach wie vor sind Ansteckungen und schwere Erkrankungen auch durch Corona möglich, auch unter Christen. Und deshalb auch von dieser Stelle bitte unbedingt weiter die Regeln und Hygienemaßnahmen einhalten, nicht nur für einen selbst, sondern auch für meinen Nächsten, Glaubensbruder, Glaubensschwester. Es geht nicht nur um mich, es geht auch um die anderen, die Schwachen unter uns, die gefährdet sind. Ja, aber es geht ja nicht nur um Corona, sondern viele Menschen, auch unter uns, machen sich große Sorgen und Ängste um die Zukunft. Was kann da alles noch auf uns zukommen an möglichen Krisen? Persönliche Krisen, Krankheiten, wirtschaftliche Krisen, die uns treffen und treffen können. Aber auch Umwelt, Klimakatastrophe. Vor Corona war das große Thema. Das ist ja nicht einfach jetzt abgehakt. Das ist nur noch nicht so weiter im Vordergrund. Oder schwere Wirtschaftskrisen oder zunehmende Gesetzlosigkeit und in vielen Ländern leider auch schwere Christenverfolgung. Gott sei Dank noch nicht bei uns, aber in vielen Ländern bekommen wir das mit, dass Christen verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Also schwierige Zeiten, und das ist nicht nur meine persönliche Meinung oder mein Pessimismus oder Schwarzmalerei. Nein, das lesen wir in der Bibel, im Neuen Testament. Zum Beispiel, wenn wir Matthäus 24 lesen oder die Offenbarung des Johannes. Das wurde vor fast 2000 Jahren schon geschrieben. Und wir haben schon viele Krisen erlebt in der Welt. So, aber jetzt als Reaktion darauf, selbst in Ängste und Sorgen zu verfallen, ist keine gute Lösung. Aber auch nicht zu verdrängen und in Gleichgültigkeit. Ach, das geht mich doch nichts an. Ich will mich da gar nicht. Das ist wie Vogelstrauß-Politik, ne? Nichts sehen, nichts hören und dann ist schon nichts. Das funktioniert auch nicht. Aber wie können wir als gläubige Christen, du und ich, mit diesen Herausforderungen, die schon da sind und die, die noch kommen werden, geistlich, möglichst gelassen, im Gottvertrauen umgehen und sogar trotzdem hoffnungslose Zeugen oder sogar Bezeuger Jesu Christi in dieser hoffnungslosen und auch gottlosen Welt sein und werden. Wenn die Welt, die Menschen der Welt in der Mehrheit mit Gott nichts zu tun haben will, dann sind sie von Gott los. Und dann darf man auch von Gottlosigkeit sprechen. Steckt ja schon im Wort drin. Ja, wie damit umgehen? Mein Predigtthema habe ich überschrieben, berechtigte Hoffnung nur durch Jesus Christus. Und dazu lese ich den Predigttext aus Hebräer 10, Verse 23 bis 25 und 35 und 36 aus der Hoffnung für alle. Erscheint oder ist schon an der Leinwand. Ich lese, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr Jesus Christus wiederkommt. Werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Soweit der Bibeltext. Die Hebräerchristen damals befanden sich auch in einer sehr schweren Krise. Durch ihren Glauben an Jesus Christus hatten sie viele Nachteile, Diskriminierung, sogar Anfeindung, sogar zunehmende Verfolgung. Wir können das im gleichen Kapitel zum Beispiel in Vers 33 lesen. Sie wurden beleidigt, in aller Öffentlichkeit misshandelt. Und durch diese schweren Anfechtungen und Schwierigkeiten ihrer oft feindseligen Umgebung waren sie stark verunsichert und manche überlegten sogar, ihren Glauben an Jesus Christus aufzugeben und wieder zurück in ihr altes Leben des Judentums zurückzukehren. Aber damit würden sie ihren Glauben und ihre Hoffnung in und an Jesus Christus aufgeben und verlieren. Und der Schreiber des Hebräerbriefes warnt sie an mehreren Stellen eindringlich davor, ermutigt aber gleichzeitig zum radikalen Festhalten der Glaubenshoffnung an den auferstandenen und wiederkommenden Herrn Jesus Christus, trotz aller Krisen und Schwierigkeiten. Deshalb schreibt er, haltet an dieser Hoffnung fest. Es geht also um das bewusste, aktive Festhalten an dieser Hoffnung. Aber warum ist Hoffnung überhaupt so wichtig? Die Bibel spricht an mehreren Stellen, dass Hoffnung sogar sehr wichtig ist. Zum Beispiel der bekannte Vers in Römer 5, Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Vielleicht im heutigen Deutsch, die Hoffnung bewahrt vorm Aufgeben. Ich fand es auch sehr erwähnenswert, was ein Psychologe und Psychotherapeut, ein Dr. Merkle, nicht Merkel, sondern Merkle, dazu schrieb, zum Thema Hoffnung. Er schreibt, wer keine Hoffnung hat, hat auch keine Zukunft. Hoffnung und Zuversicht sind so wichtig für das Leben wie der Sauerstoff. Hoffnung beinhaltet eine Perspektive und gibt so die Kraft, weiterzuleben. Hoffnungslosigkeit aber macht blind für echte Lösungen, selbst wenn diese existieren würden. Soweit dieser Psychologe, ich weiß nicht, ob er Christ ist, aber ich fand das sehr interessant, was er dazu schreibt. Wir wissen auch aus der modernen Medizinforschung, wie wichtig bei Kranken, bei Patienten Zuversicht und Hoffnung sind. Sie tragen zur Heilung und Genesung eines Menschen bei, weil dadurch das Immunsystem aktiv aktiviert wird. Aber, kann man einwenden, es gibt doch andererseits auch trügerische und falsche Hoffnungen, falsche Heilsversprechen von verschiedenen Menschen, die in große Enttäuschungen oder sogar ins Verderben führen können. Viele sogenannte Heilsversprecher, ob Politiker, Heiler, religiöse Gurus, haben schon oft Menschen falsche Hoffnungen gemacht. Vor einiger Zeit las ich, was ein amerikanischer Physiker, ein Wissenschaftler so meinte an Hoffnung. Er schrieb, vielleicht können wir ja bald in nächster Zukunft den Planeten Mars besiedeln, wenn die Erde unbewohnbar wird. Auf den Mars, das soll also die Hoffnung sein. Also wenn hier alles drunter und drüber geht, dann fliegen wir auf den Mars. Wer möchte da gern hin? Also ich nicht. Dann würde ich lieber vielleicht in die Wüste Sahara oder in die Wüste Lut gehen, ne? In Persien. Weil da ist wenigstens noch Sauerstoff. Aber da sieht man mal, mit was man heutzutage den Menschen versucht, so ein bisschen Hoffnung zu machen. Früher war es der Mond und jetzt scheint es der Mars zu sein. Ja, das sind Fantasiegebilde, um vielleicht doch ein bisschen Hoffnung zu machen. Ich möchte nicht auf den Mars, ich möchte lieber in den Himmel. Ja? Ja, aber wer kann uns denn eine glaubwürdige und damit berechtigte Hoffnungsperspektive geben, die auch in Krisen und trotz Krisen standhält? Haltet an dieser Hoffnung fest, heißt es hier, an dieser. Ihr könnt euch felsenfest auf sie, auf diese Hoffnung verlassen, weil Gott sein Wort hält. Ich bin überzeugt, nur der Auferstandene, Herr Jesus Christus selbst, kann uns diese eine berechtigte und felsenfeste Hoffnung geben, weil Jesus Christus seine Glaubwürdigkeit durch die Auferstehung, deshalb haben wir ja Ostern gefeiert, vor 2000 wahrhaftig bezeugt hat. Jesus Christus allein hat den Tod, die Sünde, den Satan, also das Böse und die gottlose Welt überwunden. Und nicht nur das, in ihm, in Christus allein, ist auch das ewige Leben und damit auch unsere Zukunft. Die Zukunft liegt nicht auf dem Mars oder irgendwo. Unsere Zukunft ist bei Jesus Christus, bei Gott in seinem Reich. Das ist unsere Zukunft. Und deshalb haben wir, wenn wir wirklich gläubig sind, durch Jesus Christus die großartigste Hoffnung, die es in dieser Welt überhaupt geben kann. Nämlich nicht nur zeitlich begrenzt auf dieser Erde, wo das Leben garantiert zu Ende gehen wird, ob mit oder ohne Corona, weil das steht ja fest. Es sei denn, wir erleben die Wiederkunft Jesu. Ansonsten wissen wir, unsere Zeit ist begrenzt. Machen wir uns nichts vor. Und dann kommt die Ewigkeit. Aber für uns wiedergeborene, gläubige Christen eine glückselige Ewigkeit bei Gott im Himmel, wo alles vollkommen sein wird. Da gibt's keine Krisen mehr, keine Ängste, kein Tod, nichts Negatives, nur unvorstellbare, vollkommene Glückseligkeit. Aber wir müssen mit ganzem Willen daran festhalten, an dieser Hoffnung und deshalb felsenfest auf Gottes Wort gegründet sein. Jesus selbst sagt es am Ende der Bergpredigt, wer sein Wort, wer seine Worte hält und sie tut, der ist auf dem Felsen gegründet. Achtet aufeinander. Wenn wir diese feste Hoffnung in Christus haben, dann müssen wir, dann sollten wir auch ganz praktisch in dieser Glaubenshoffnung leben. Ein geistlich lebendiger und verantwortlicher Christ achtet, ja, beachtet ganz bewusst auch seine Glaubensgeschwister in der Gemeinde und sogar darüber hinaus. Leider sind in unserer Welt viele Menschen nur Namenschristen. Ich sage das mal so ganz deutlich. Nur noch mit ihrer eigenen Selbstverwirklichung beschäftigt und ihr eigenes Ich will bestimmen, was gut und richtig, was dran ist im eigenen Leben. Das Ich ist dann auf dem Thron und will bestimmen. Aber wenn wir zum Beispiel das Vaterunser beten, das bekannteste Gebet, was wir, glaube ich, alle kennen, dann heißt es dort nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Gott, geschehe. Ja, wenn wir es wirklich so beten. Und bei uns geistlichen Christen sollte es eben so sein, dass wir uns bewusst immer wieder neu, jeden Tag neu, das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, sondern jeden Tag darf ich mich ganz bewusst Gottes Willen unterstellen, nämlich auch Gott praktisch gehorsam werden, darin wachsen. Ein Beispiel dafür ist der barmherzige Samariter in dem Gleichnis von Jesus, was auch viele kennen. Er sah den Hilfsbedürftigen am Boden liegen und die anderen, die sogenannten frommen jüdischen Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten es eilig. Die mussten zum Gottesdienst, die mussten ihre religiösen Handlungen machen. Die hatten keine Zeit. Sagten, das geht mich doch nichts an, lass den doch liegen. Vielleicht liegt er da ja zurecht. Der Samariter, den Jesus so, ja, als Beispiel nimmt, der sah ihn an, der beachtete ihn und half ihm als praktischen Gottesdienst. Und die Frage an mich, an uns alle, an dich ist, beachtest du auch den Schwachen, Hilfsbedürftigen, in der Gemeinde, in deinem Umfeld, siehst du ihn an, achtest du ihn und beachtest du ihn? Auch in Corona-Zeiten, wo wir immer so auf Abstand angehalten werden, ist es trotzdem möglich, auf Menschen zu achten, zum Beispiel sie anzurufen. Ich glaube, jeder hat ein Telefon, jeder hat ein Smartphone, die meisten haben ein PC. Und man kann mal jemanden anrufen, den Gott einen zeigt, wenn man darum betet, was ist eigentlich mit der Schwester sowieso, der Glaubensschwester, den Glaubensbruder, kann ihn doch mal anrufen und fragen, wie geht's dir eigentlich? Ich habe selber erlebt, wie sich Menschen gefreut haben. Mensch, Klaus, du rufst mich an. Das ist ja toll. Manchmal sind das so einfache Dinge, die uns dann gar nicht so präsent sind, das mal zu tun. Früher hat man sogar Briefe geschrieben. Jetzt kann man E-Mails schreiben. Und man kann sogar durchs Telefon, durch die modernen Medien, sogar seelsorgerliche Gespräche führen. Mal zuhören, was den anderen bedrückt, wie es ihm geht. Nicht gleich Ratschläge, sondern red dir das mal von der Seele. Wie geht's dir eigentlich? Man kann sogar am Telefon miteinander beten. Das hilft vielen in ihrer Not und Einsamkeit. Manche, die wir schon lange, lange nicht mehr gesehen haben. Und dann dreht man sich auch nicht nur um sich selbst. Lasst uns wieder mehr aufeinander achten und uns gegenseitig in liebevoller Wertschätzung und Hilfestellung beachten und begegnen. Weiter heißt es hier, spornt einander an, Gutes zu tun. Muss man das Christen überhaupt sagen? Scheinbar ja. Sonst wird es da ja nicht stehen. Es ist ja alles nicht selbstverständlich. Es gibt so einen guten Spruch, wahre Liebe oder echte Liebe macht erfinderisch. Erfinderisch auch anderen zu helfen und Gutes zu tun. Beten und Bibellesen ist wichtig. Aber Beten und Bibellesen ersetzt nicht das verantwortliche Handeln und Tun. Sonst wären wir schnell wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich dann auch noch auf ihr Wissen viel einbildeten, aber im Handeln oft völlig versagten. Jakobus betont es ganz konkret im zweiten, also Jakobus 2, ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten erweist, ist nutzlos und tot. Das klingt hart, aber auch das steht in der Bibel. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht in einem theoretischen Kopfglauben mit vielen Informationen stecken bleiben, sondern der Glaube, der lebendige Glaube muss sich praktisch in der Liebe zum Bruder, zur Schwester und zum Nächsten auswirken. Wir sollen, wir dürfen uns sogar dazu anspornen, am besten möglichst selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Selber nicht vom anderen das erwarten, sondern selber mit gutem Beispiel vorangehen und uns dadurch auch ermutigen, uns Mut machen und ermahnen, das mit aller Weisheit untereinander zu tun. Und das kann zum Beispiel schon ein freundliches Wort sein, ein freundlicher Gruß, eine freundliche Geste, wenn man hier zum Beispiel reinkommt. Manchmal wundere ich mich, ich kenne das eigentlich nicht so, aber da kommen Leute rein, die gucken einen nicht an, die grüßen nicht, weil sie mit ihren Gedanken wer weiß wo sind. Aber lasst uns doch mal beachten, wir können, Gott sei Dank, sind die Augen immer ja noch frei. Man kann sich noch in die Augen gucken. Und man kann ja immer noch sagen, hallo, grüß dich, Freundlichkeit schadet nicht, ist nicht überflüssig. Eine freundliche Geste oder mal fragen, wie kann ich dir helfen? Wie geht's dir? Nicht nur so, ja, wie geht's dir und zack, bin ich wieder weg, sondern wenn es dir schlecht geht, ja, ich kann für dich beten, aber kann ich dir vielleicht auch praktisch helfen? Es gibt auch unter uns Glaubensgeschwister, Leute, die haben Nöte und die freuen sich, wenn man für sie betet. Und manchmal freuen sie sich auch, wenn ich frage, Mensch, kann ich dich auch finanziell helfen? Kann ich dir was abgeben? Was ist das wichtigste Erkennungszeichen unter uns Christen? Jesus benennt es in Johannes 13, 35, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger, also meine Anhänger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Ein wichtiger Vers zum Auswendiglernen. Nicht nur für den Kopf, fürs Herz. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Zusammenkünfte, Versammlungen, so wie heute, aber auch in Hauskreisen und in anderen Gebetskreisen, bedeuten ja auch echte reale Gemeinschaft. Nicht nur am Telefon oder am Smartphone, sondern real, echt, fest mit Glaubensbrüdern, Schwestern zusammen zu sein. Das ist für unseren Herrn sehr wichtig. Er wollte die Gemeinde, er hat sie eingerichtet. Er wollte nicht die unverbindlichen Einzelgänger-Christen. Denn lebendiges Gemeindeleben funktioniert nur wirklich, wenn echte Verbindlichkeit zwischen den einzelnen Gemeindemitgliedern besteht. Paulus gebraucht ja im 1. Korintherbrief dafür das Bild eines menschlichen Leibes, wo er einzelne Glieder, Organe aufzählt. Und wenn der Leib zusammen ist und funktioniert, wenn wir zusammen sind, wenn wir Austausch haben, dann kann es optimal funktionieren. Wenn wir uns gegenseitig liebevoll, also in Liebe begegnen, ermutigen und wo es sein muss, auch ermahnen, dann ist auch eine Verbindlichkeit da. Ein Leib kann ja nur funktionieren, wenn er verbindlich zusammenwirkt. Und das kann man auch auf die Gemeinde übertragen. Und auch damals gab es schon Christen, Gläubige, die hatten sich durch Schwierigkeiten, was auch immer, angewöhnt, nicht zu kommen, die Gemeinschaft zu versäumen. Die haben es irgendwie, ach, ist doch nicht wichtig. Der Bruder, die Schwester, ob ich damit zusammen bin, ist doch nicht wichtig. Und hier ist, nein, wir sollen uns das Gegenteil angewöhnen, dass uns die Geschwister, die Gemeinde, die Gebetsgemeinschaft, der Gottesdienst, dass uns das absolut wichtig ist, Priorität hat. Und das ist ja unser Zeitgeist, der sehr stark geprägt ist von Individualismus. Der Einzelne, es dreht sich alles um den Einzelnen, seine Gefühle, seine Gedanken, diese Vereinzelung des Menschen. Es ist in unserer Welt, in unserem Zeitgeist. Und was auch ist, die Unverbindlichkeit. Ja, ob ich nächsten Sonntag komme, mal sehen, wie ich mich fühle. Ich weiß es nicht. Ja, wenn wir alle so leben würden, so handeln würden, wer würde dann noch verbindlich Musik machen? Es wird ja nichts laufen. Und was ich von anderen erwarte, dass das immer so ist, dann muss ich auch selber bereit sein, das zu tun. Sonst funktioniert es doch nicht. Ist ja eigentlich logisch. Aber auch damals war es für viele scheinbar nicht logisch. Und Gewohnheiten, man sagt ja, der Mensch ist ein Gewohnheitsmensch, die hat man bewusst oder unbewusst. Zum Beispiel fängt das ja schon als Kleinkind an, einem Kind beizubringen, sich die Zähne zu putzen. Das macht es nicht von sich aus. Ich muss es ihm beibringen. Jedenfalls war das bei unseren Kindern so. Und irgendwann machen sie es doch, und das muss man gar nicht mehr sagen, es ist Gewohnheit. Oder zum Beispiel pünktlich zu kommen zur Arbeit, ist irgendwann auch eine Gewohnheit. Muss man nicht sagen, Mensch, du musst aber pünktlich. Und das sind also so Verhaltensweisen, Denkweisen, die man sich angewöhnen kann, geistlich. Dass man sagt, das ist mir wichtig, sonntags der Gottesdienst, die Gebetsgemeinschaft, mein Verhalten, freundlich zu sein, hilfsbereit zu sein. Das ist nicht einfach so automatisch, dass das einfach so kommt, sondern angewöhnen durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch das Wort Gottes, dass wir verbindlicher werden, zuverlässiger. Manche muss man auch sagen, komm doch mal pünktlich, warum kommst du immer unpünktlich? Ja, Angewohnheit. Und ja, einander zu beachten, den anderen zu fragen, das kann man sich angewöhnen. Und das sollten wir uns angewöhnen, damit die Liebe unter uns auch konkret wird. Dass es nicht nur so ein Kopfwissen bleibt, ich weiß, wo es in der Bibel steht, aber es muss ja auch was mit meinem praktischen Leben zu tun haben, dass ich es auch lerne umzusetzen. Ich werde es nie perfekt vollkommen machen, aber zumindest dieses Ziel anzusteuern, Gott auch darin zu dienen, und den Glaubensgeschwistern. Denn in der verbindlichen Gemeinschaft, im Miteinander, verbindet uns der gemeinsame Glaube und die gemeinsame Hoffnung in Jesus Christus. Und dann kann die Liebe Gottes auch lebendig und verbindlich immer mehr in uns wachsen und unter uns wachsen, gelebt werden, und dann werden wir auch nach außen hin und nach innen ein glaubwürdiges Zeugnis. Unsere feste Glaubenshoffnung, das ist der zweite Grund dieser berechtigten Hoffnung, beruht aber nicht nur auf die wirkliche Auferstehung Jesu von den Toten und dass er jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt, sondern auch sein Wiederkommen. Jesus wird wiederkommen in aller Macht und Herrlichkeit. Und darauf können wir uns auch felsenfest verlassen. Darauf haben die Christen schon damals, vor fast 2000 Jahren, gerechnet. Und jetzt 2000 Jahre später, wie viel mehr können wir damit rechnen, dass wir es vielleicht sogar noch miterleben, dass Jesus Christus als Herr, als König wiederkommt und alles neu machen wird. Und das bedeutet für uns Christen hier und jetzt festzuhalten, das Vertrauen nicht wegzuwerfen, standhaft zu bleiben, das zu tun, was Gott von uns erwartet, da nicht nachzulassen, egal welche Krise gerade besteht, ob Corona oder andere Krisen. Es wird vielleicht immer Krisen geben. Das soll uns nicht vom Glauben wegziehen. Es soll uns nicht dazu bringen, dass wir die Gemeinschaft vernachlässigen, die Gemeinschaft zum Herrn und die Gemeinschaft untereinander, sondern im Gegenteil. Wir brauchen vielmehr die feste, verbindliche Gemeinschaft mit unserem Herrn, aber auch mit dem Glaubensbruder, mit der Glaubensschwester. Und dass wir uns gegenseitig Mut machen. Jesus Christus kommt wieder. Sind wir dann bereit? Jesus könnte heute schon wiederkommen oder morgen. Und diese Bereitschaft hat erstmal was mit der Einstellung zu tun. Hat das für mich wirklich Priorität? Oder gibt es vielleicht sogar Christen, die sagen, Mensch, heute passt mir das nicht. Oder morgen, da habe ich so viel zu tun. Jesus, kannst du das nicht verschieben? Ne? Komm doch mal, ach, so in 3 Monaten, ne? Dann habe ich mein Haus renoviert, dann habe ich den Garten fertig. Also jetzt passt mir das nicht. Jesus wird sich nicht nach meinen Vorstellungen und Wünschen richten, sondern es heißt ja sogar, er kommt unerwartet wieder, wenn keiner damit rechnet. Aber wir sollen als geistig lebendige Christen immer damit rechnen, dass er heute, morgen oder, das weiß ja nur Gott selbst, wiederkommen wird. Und er wird uns nicht fragen, ob uns der Termin passt, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass er dann kommt, wann er will, nicht wann wir wollen. Und das gibt uns auch Hoffnung. Jesus kommt wieder, sind wir, bist du bereit, ihm zu begegnen. Und das wünsche ich uns allen, dass Gott uns da diese Bereitschaft schenkt. Amen. Jetzt wollen wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer betet mit uns? Lasst uns noch zusammen das Vaterunser beten und wir stehen da zu Bitte auf, wer kann. Vaterunser. Dein Wille geschehe im Himmel auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, bitte nehmt Platz. Wir hören noch auf unser Abschlusslied. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Wir wollen uns noch unter den Segen Gottes stellen und bitte steht dazu auf. Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und Gott schenke uns seinen Frieden. Amen. Ja, ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Diesmal gibt es kein Postludium. Aber danke für euren liebevollen Einsatz. Danke.